Jubelproteste, maskenverhüllte Gesichter, Polizei hoch zu Ross und Rauchbomben vor dem Berliner Rathaus Schöneberg.
Am 2. Juni 1967 kommt es in West-Berlin zu Zusammenstößen zwischen Studierenden, Schah-Anhängern und der Polizei. Der iranische Schah Reza Pahlavi ist gemeinsam mit seiner Frau Farah in Deutschland. Was als glamouröser Staatsbesuch mit Modenschau und Opernbesuch geplant ist, endet tragisch.
Aber statt Goldstaub sah man Prügel. Wasserwerfer wären bestimmt humaner gewesen.
Ihr hört Terra X History, der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und in dieser Folge sprechen wir über die Geschichte Irans. Die Studentenproteste 1967 in Berlin gegen den Besuch des Schahs waren ein Einschnitt in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Als sich Schah-Anhänger und Demonstranten an diesem 2. Juni 1967 vor der Berliner Oper gegenüberstanden, griff die Polizei brutal durch. Der 26-jährige Student Benno Ohnesorg wurde von Kriminalobermeister Karl-Heinz Kuras erschossen. Es war der Beginn der politischen Unruhen einer unzufriedenen jungen Generation und ihrer folgenden Radikalisierung. Vor allem die linke Studentenbewegung kritisierte die Verhältnisse an westdeutschen Universitäten. Sie wollte auch die bestehende politische Ordnung revolutionieren. Die Unzufriedenheit schwelte schon seit Beginn der 1960er Jahre. Die Nazi-Vergangenheit, etwa von Richtern, Hochschullehrern und Politikern, sollte endlich aufgearbeitet werden. Es ging um die sogenannte Spiegel-Affäre 1962, als Räume des Nachrichtenmagazins Der Spiegel durchsucht und Journalisten festgenommen wurden. Man warf ihnen Landesverrat vor, weil sie einen Artikel über atomare Planungen der Bundeswehr veröffentlicht hatten. Hinzu kam Kritik an der deutschen Wiederbewaffnung. Die Proteste gegen den Schah und sein repressives Regime waren nur der Auslöser. Aber warum haben die Studenten damals in Berlin gegen die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Iran protestiert? Warum wurde der Schah zur Zielscheibe ihrer Proteste? Und wie kam es später zur Revolution im Jahr 1979, als Ayatollah Khomeini die Macht übernahm? Diese Fragen wollen wir in dieser Podcast-Folge versuchen zu beantworten. Und natürlich blicken wir auch auf die iranischen Massendemonstrationen seit 2022 und was daraus geworden ist. Wir sprechen über die deutsch-iranischen Beziehungen und warum die Bundesrepublik eine Menge mit dem iranischen Atomprogramm zu tun hat. Und wir wollen klären, wann dieses sagenumwobene Persien eigentlich entstand und wie es sich seit der Antike entwickelt hat. Der persische Schah war 1967 übrigens nicht das erste Mal auf Staatsbesuch in Deutschland. Mit seiner Frau Soraya kam er schon im Februar 1955 nach Hamburg. Soraya war deutsch-iranischer Abstammung. Ihre Mutter war eine Berliner Unternehmertochter. Ihr Vater stammte aus einer der vornehmsten persischen Familien und war seit 1951 kaiserlich-iranischer Botschafter in Deutschland. Die Boulevardpresse feierte Soraya damals als Ersatzkaiserin der Deutschen. Aber das Märchen auf dem Pfauenthron endete schon 1958. Die Ehe blieb kinderlos und der Schah ließ sich deshalb von Soraya scheiden. Nur ein Jahr später heiratete er erneut, die damals 21-jährige Farah Diba. Und 1967 kam das persische Kaiserpaar dann auf Staatsbesuch nach Westdeutschland. Während die Studenten lauthals gegen den Schahbesuch demonstrierten, waren einige Berliner aus anderen Gründen gekommen.
Um den Schah und die Paradiba zu sehen.
Zu begrüßen.
Haben Sie sie? Nein, leider nicht.
4 Stunden stehen wir hier.
Die war doch hier in dem Wagen drin mit dem gelben Kleid, nicht? Wartet, nicht?
Mit dem braunen Kleid.
Oder
dem
braunen, nicht gelb und so ein kleines Hütchen.
Heute macht Iran vor allem negative Schlagzeilen. Das Regime in Teheran unterstützt offen islamistische Terrorgruppen auf der ganzen Welt. Zum Beispiel die Hisbollah im Libanon. Statt märchenhaften Erzählungen aus Tausend und eine Nacht ist das Land ein Synonym für Terrorismus und Unterdrückung geworden. Iran ist seit 1979 keine Monarchie mehr, sondern eine islamische Republik, in der Religionsführer Ayatollah Khamenei das Sagen hat. Ein Land, in dem jede Opposition, jede Missachtung der Scharia, also des in Iran geltenden islamischen Gesetzes, brutal unterdrückt wird. Wo Menschen aus nichtigen Gründen ins Gefängnis gesteckt, gefoltert und hingerichtet werden.
North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom.
Am 29. Januar 2002 hielt US-Präsident George W. Bush seine inzwischen berühmte Rede zur Lage der Nation. Iran gehörte mit Nordkorea und dem Irak für ihn zur Achse des Bösen, die den Weltfrieden bedrohten.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
Dabei war Iran jahrzehntelang ein Liebling des Westens. Vor allem die Bundesrepublik pflegte schon seit den 1950er Jahren enge Beziehungen zu dem Land am Persischen Golf. Seit dem Deutschen Kaiserreich gab es eine Annäherung von Deutschland hin zum heutigen Iran, sagt Frank Bösch. Er ist Professor an der Universität Potsdam für europäische Geschichte und Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung.
Und auch im Nationalsozialismus wurde diese Kooperation noch einmal intensiviert. In den 50er Jahren wurde daran angeknüpft, aber mit einer ganz, ganz neuen Intensität. Die Deutschen wären bereits Anfang der 50er Jahre der größte Wirtschaftspartner von Iran. Das basiert auf Öl, das basiert aber auch auf ein Gefühl kultureller Verbundenheit. Viele Deutsche reisen nach Iran und werden dort willkommen geheißen, weil das nationalsozialistische Erbe, auch die Schuld im Zweiten Weltkrieg, dort kaum eine Rolle spielt. Es werden große Hoffnungen auf dieses bevölkerungsreiche Land gesetzt, das auch eine hohe Bildungsstruktur unter dem Schah hat, während Menschenrechte eigentlich in dieser Zeit unter der Ära Adenauer kaum eine Rolle spielen. Und es ist bezeichnend, dass der zweite Staatsbesuch, den die Bundesrepublik überhaupt hat, 1955, der Schah von Persien ist.
In den 1960er Jahren wurde Öl als Energieträger immer wichtiger. Die Deutschen entdeckten das Auto. Die chemische Industrie boomte. Und schon in den 1970er Jahren wurde Iran zum größten Ölexporteur für die Bundesrepublik. Mit seinen Petrodollars investierte Iran auch in deutsche Industrieunternehmen.
Und das führt dazu, dass beispielsweise bei einem Großunternehmen, einem Prestigeunternehmen wie Krupp, der Iran 25% der Aktienanteile aufkauft. Das führt dazu, dass Iran zu einem ganz, ganz wichtigen Handelspartner wird für Großexporte, wie zum Beispiel dem Export von Atomkraftwerken, aber auch von Rüstungsgütern, obwohl der Iran eine Autokratie ist.
Deutschland war bei vielen in Iran beliebt. Kinder wohlhabender Eltern studierten an deutschen Universitäten. Aber sie kritisierten auch die Politik in Iran.
Und das führt auch dazu, dass die Proteste gegen den Schah gerade in Deutschland eben auch so massiv aufkommen, weil sie eben eine Verbindung suchen mit der neuen Linken. 1973 verändern sich die Beziehungen in doppelter Hinsicht. Zum einen wird der Schah im Zuge der Menschenrechtsdiskurse kritischer gesehen. Das heißt, politische Kontakte nehmen eigentlich in dieser Zeit stark ab. Aber gleichzeitig durch die Ölkrise steigen die Preise für Öl massiv. Das heißt, Iran wird viel wichtiger, Iran wird reicher, ein größerer Abnehmer und damit nehmen die wirtschaftlichen Kontakte zu. Und das führt dazu, dass ab 1973 Großexporte, wie beispielsweise das berühmte Atomkraftwerk in Bushehr, überhaupt erst möglich werden.
Kurz nach der iranischen Revolution 1979 kühlten auch die deutsch-iranischen Beziehungen erst einmal ab. Das Sagen hatte nun Religionsführer Ayatollah Khomeini. Der Schah flüchtete über Zwischenstationen in die USA. Im November 1979 besetzten deshalb iranische Studenten die US-amerikanische Botschaft in Teheran, um dagegen zu protestieren und seine Auslieferung zu fordern. Sie nahmen 52 amerikanische Botschaftsangehörige als Geiseln. Das führte fast zum Krieg zwischen Iran und den USA.
Diese Geiselnahme von 444 Tagen zeigt die Ablehnung der Iraner und die gleichzeitig eben versuchen, die Sympathien der Deutschen zu gewinnen. Und die Deutschen werden zu wichtigen Vermittlern auch in dieser Situation, weil sie Kontakte eben zu Iranern haben, die in Deutschland ausgebildet werden, damit auch Kontakte in die Familie von Khomeini, um hier bei der Befreiung doch eine ganz entscheidende Rolle eben auch zu spielen. Und das Interessante ist, dass die Deutschen eben auch die Ersten sind, die wieder einen engeren Kontakt zu Iran aufbauen. Und bereits nach wenigen Jahren sind die Exportquoten wieder ähnlich groß wie vor 1979. Und die Deutschen sind auch die Ersten, die wieder dann Besuche in Iran machen auf politischer Ebene.
Iran wurde zum erklärten Feind der USA. Umgekehrt war es genauso. Aber Mitte der 1980er Jahre kam es zur sogenannten Iran-Contra-Affäre. Kurz gefasst, die USA unter Präsident Ronald Reagan lieferten Waffen über geheime Kanäle an Iran. Mit den Einnahmen finanzierten sie den Kampf der Contras in Nicaragua gegen die linken Sandinisten.
Die Iran-Contra-Affäre ist ein ganz großer Skandal in den USA, der aber in Deutschland eigentlich keine Rolle spielt. In Deutschland gab es andere Konflikte, die wichtiger waren in dieser Phase. Dazu zählt beispielsweise ein Witz, ein kleiner Spot von Rudi Carrell in seiner Show, wo ein Witz über Khomeini gemacht wird, der dazu führt, dass massive Sanktionsandrohungen von Iran kommen eben. Und dazu zählen natürlich eben auch die Verfolgung von Salman Rushdie nach seinem Buch Die satanischen Verse. Das sind gewisse Einschnitte, wo die Kooperation mit Iran etwas kritischer gesehen wird.
In die Schlagzeilen geriet Iran immer wieder auch wegen seines Atomprogramms. Der Bau des ersten Atomkraftwerks in Iran wurde 1975 mit deutscher Unterstützung begonnen. Das rohstoffreiche Land hat nicht nur die drittgrößten Reserven an Erdöl weltweit, sondern es verfügt auch über Uran. Immer wieder wird behauptet, Iran besitze bereits Atomwaffen.
Dass Iran eine Atombombe baut, dafür gibt es bisher wenig Hinweise. Es gibt natürlich Hinweise, dass Iran davon träumt, dass Iran Versuche macht, das zu machen, die auch entsprechend unterbunden werden.
Wiederholt kam es in der Geschichte deshalb zum Eklat, weil Iran nicht mit der Internationalen Atomenergiebehörde kooperierte, der IAEO. Zuletzt im September 2023. Da entzog Iran Inspektoren der IAEO die Erlaubnis, im Land tätig zu sein und verweigerte die Prüfung von Daten. Vor allem das Erdöl hat Iran in den vergangenen Jahrzehnten zum wichtigsten Handelspartner vieler Industriestaaten gemacht. Allen voran Deutschland. Irans Ölfelder liegen im Südwesten, an der Grenze zum Irak und am Persischen Golf. Schon 1908 fanden hier die Briten das erste Ölfeld des gesamten Nahen Ostens.
George Bernard Reynolds ist verzweifelt. Seit 7 Jahren sucht der britische Geologe am Persischen Golf schon nach Erdöl. Jetzt soll er in der Provinz Khuzestan noch einmal bohren. Wenn auch das keinen Erfolg hat, wollen die Direktoren der Burma Oil Company im schottischen Glasgow Reynolds endgültig den Geldhahn zudrehen. Doch Reynolds ist überzeugt, hier muss irgendwo Erdöl sein. Schon seit Tagen steigt ihm starker Gasgeruch aus Bohrloch Nummer 1 in die Nase. Ein sicheres Zeichen. Am 26. Mai 1908 schießt am frühen Morgen eine schwarze Fontäne aus dem Förderturm. Per Kamel schickt Reynolds die Nachricht zur Telegrafenstelle nach Bagdad und meldet seinen Fund nach Schottland. Der Ölboom in Iran beginnt. Die Briten erschließen mehr und mehr Ölquellen, dürfen sie kontrollieren und ausbeuten. Und das geht auf einen Vertrag von 1901 zurück.
Im Hinblick auf das besonders freundschaftliche Verhältnis, das die sehr mächtigen Regierungen Großbritanniens und Persiens verbindet, werden 60 Jahre lang dem William Knox Darcy, seinen Angehörigen, allen seinen Nachkommen, Freunden und Erben volle Macht und unbeschränkte Freiheit zugesichert.
Heißt das in dem Konzessionsvertrag, den der britische Unternehmer und Rechtsanwalt William Knox Darcy am 28. Mai 1901 mit dem damaligen persischen Herrscher Muzaffar ad-Din Shah abschließt.
Die Tiefen des persischen Bodens seinem Gefallen nach zu durchforschen und aufzugraben, wobei sämtliche durch ihn zutage geförderten Produkte sein unanfechtbares Eigentum bleiben sollen.
Schon 1902 beginnt Darcy mit Ölbohrungen im Westen Irans. 1903 wurde tatsächlich das erste Öl gefunden, aber es war nur sehr wenig. Auch weitere Bohrungen lieferten keine sprudelnden Quellen. Darcy hatte mittlerweile so viel Geld in die erfolglose Erdölsuche gesteckt, dass er seine Konzession am Ende an die 1896 in Glasgow gegründete Burma Oil Company verkaufen musste.
1909 beginnt die Erdölförderung im großen Stil. Die Anglo-Persian Oil Company, mehrheitlich in britischem Besitz, transportierte bereits 1913 das erste Erdöl über eine Pipeline bis zum Persischen Golf. Heute nimmt Iran Platz 3 hinter Venezuela und Saudi-Arabien ein, was die Erdölreserven anbelangt. 1951 wurde die iranische Erdölindustrie dann nationalisiert. Und alles, was mit Erdöl zu tun hatte, also Förderung, Verarbeitung und Export, wurden der staatlichen National Iranian Oil Company übertragen. Bis heute ist Erdöl eines der wichtigsten Wirtschaftsgüter Irans. Und trotz Sanktionen hat das Land im Jahr 2024 so viel Öl exportiert wie seit 6 Jahren nicht mehr. Für die iranische Wirtschaft habe das einen jährlichen Schub von 35 Milliarden US-Dollar bedeutet, berichtet das Handelsblatt. Die Exporte gingen fast ausschließlich nach China.
Die Menschenkinder sind ja alle Brüder. Aus einem Stoff wie eines Leibes Glieder. Hat Krankheit nur ein einzig Glied erfasst, so bleibt anderen weder Ruh noch Rast. Wenn anderer Schmerz dich nicht im Herzen brennt, verdienst du nicht, dass man noch Mensch dich nennt.
Das ist ein Gedicht des vielleicht berühmtesten persischen Dichters, Sa'adi. Geschrieben vermutlich 1259. Lyrik, also Dichtkunst, ist in Iran bis heute nicht nur beliebt, sondern hat eine jahrtausendealte Tradition. Die Auszüge aus dem Gedicht stammen aus dem Rosengarten, auf Persisch Golistan. Es ist auf einer Tafel in der Eingangshalle des Hauptquartiers der Vereinten Nationen in New York angebracht. Aber das Mittelalter in Persien war nicht nur eine Blütezeit der Dichtkunst, sondern auch eine besonders grausame Zeit. Der venezianische Kaufmann Marco Polo berichtet uns über die alte Stadt Balch. Er war 1272 auf dem Landweg quer durch Persien unterwegs nach China.
Einer großen und prächtigen Stadt. Sie war vor dem noch beträchtlicher, hat aber viel Leid von den Tataren erlitten, die in wiederholten Überfällen die Gebäude der Stadt teilweise zerstört haben. Sie hatte viele Paläste aus Marmor gebaut und große Plätze, die man noch sehen kann, freilich in zerstörtem Zustand. In dieser Stadt nahm, nach dem Bericht der Einwohner, Alexander die Tochter des Darius zur Gemahlin. Auch hier herrscht die mahometanische Religion vor.
Als Tataren wurden die Truppen des Mongolischen Reichs bezeichnet. Im 13. Jahrhundert drangen die mongolischen Eroberer unter Genghis Khan aus den Steppen Zentralasiens nach Vorderasien vor. Sie zerstörten über Jahrzehnte viele Zentren des iranischen Kulturraums. Wie die Stadt Nishapur an der heutigen Grenze zu Turkmenistan oder die Stadt Balch im heutigen Afghanistan, über die uns Marco Polo berichtet hat. Der Wissenschaftler Bruno de Nicola spricht von einem fundamentalen Kulturwandel.
Das ist eine Entwicklung, die im 13. Jahrhundert geschah und in der Mongolei begann und dann Iran in der Mitte des Jahrhunderts, also in den 1250er Jahren, erreichte. Damals unter dem Kommando eines gewissen Hülegü. Er hat es geschafft, den Raum zu erobern, der heute Iran ist, im Mittleren Osten. Als die Mongolen hier einfielen, war es das erste Mal seit 600 Jahren, dass diese islamische Welt von einer nicht-islamischen Dynastie regiert wurde. Das war ein großer Einschnitt. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann gab es da auch gleichzeitig sehr viel Kontinuität. Sie haben die ganze eurasische Region miteinander verbunden, von China nach Europa. Und es muss auch betont werden, dass sie die islamische Theologie förderten. Es gibt eine Menge Handschriften aus der Zeit, und das waren Abschriften von islamischen theologischen Fragen, die sich weiterentwickelten. Sie haben die Ausdehnung des Sufismus unterstützt, das ist dieser mystische Zweig des Islam. Und sie haben auch viele verschiedene Gelehrte gefördert, die es damals in der islamischen Kultur schon gab. Sie haben also etwas fortgeführt und auch ausgedehnt, was es vorher schon gab.
Im Mittelalter schaute diese Region also schon auf eine lange Geschichte zurück. Wahrscheinlich lebten schon in der Altsteinzeit, vor rund 100.000 Jahren vor Christus, Menschen auf der iranischen Hochebene. Ausgrabungen zeigen, dass um etwa 10.000 vor Christus im Zagros-Gebirge schon Landwirtschaft betrieben wurde. Immer wieder wanderten Menschen in das Gebiet, auch Nomadenvölker aus der Region der heutigen russischen Steppen. Einige von ihnen ließen sich nieder. Frühe Hochkulturen und Reiche entstanden. Etwas, das diese Region von Anfang an ausgezeichnet hat, ist ihre große Vielfalt an verschiedenen Kulturen und Sprachen. Vereint wurden sie alle im 6. Jahrhundert vor Christus durch die Eroberung der Achämeniden, einer persischen Herrscherdynastie.
Ich bin Kyros, der König des Weltreichs, der große und mächtige König, König von Babylon, König von Sumer und Akkad. Der König der vier Weltsektoren.
Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus ruft sich ein persischer Prinz namens Kyros zum König von Persien aus. Mit seinen Eroberungszügen weitet er das Herrschaftsgebiet der Achämeniden vom heutigen Aserbaidschan über weite Teile Afghanistans bis nach Kirgisistan aus.
Als ich als Freund Babylon betrat und unter Jubel und Freuden den Sitz des Statthalters errichtete, bewog Marduk, der große Herr, die großmütigen Bewohner von Babylon, mich zu lieben.
Das Achämenidenreich ist das wahrscheinlich erste Großreich der Geschichte.
Kyros wurde als toleranter König beschrieben. Sogar im Alten Testament wurde er erwähnt und als Werkzeug Gottes bezeichnet. Ob er wirklich so tolerant war und was das Achämenidenreich so besonders machte, damit beschäftigt sich die Historikerin Marie Oellich.
Man muss sich eben nur anschauen, dass es dort innerhalb des Achämenidenreiches ja auch Räume gab, die auf eine Jahrtausende alte eigene Geschichte zurückblicken konnten. Babylonien, also Mesopotamien und Ägypten beispielsweise, die eben auch ins Imperium integriert wurden. Es geht indirekt aus den Quellen eben auch hervor, dass Kyros sehr wohl, wie hätte er sonst ein so großes Reich errichtet, vor Gewalt nicht zurückschreckte. So ließ er seine Soldaten wandschatzen und plündern und vermutlich eben auch weite Teile der städtischen Oberschicht deportieren. Also ein ambivalentes Bild eigentlich.
Auch die Begriffe Iran und Persien tauchen schon in der Zeit zum ersten Mal auf.
Wenn wir jetzt ganz an den Beginn der persisch-iranischen Geschichte zurückblicken, also in das thespidisch-achämenidische Großreich, dann begegnen in den Inschriften der achämenidischen Könige bereits die Begriffe Parsa, also altpersisch Parsa, Persien, und Arya. Der Begriff Iran als kulturell-politischer Terminus ist allerdings erst eine Schöpfung der sassanidischen Zeit. Das heißt, er taucht erst im letzten Großreich, im 3. Jahrhundert nach Christus auf. Eran Shahe bedeutet so viel wie Land der Arier, der Iraner, und wurde wohl auch bewusst als politischer Terminus zwecks der Schaffung einer iranischen Identität genutzt. Also auch in Abgrenzung zu An-Iran, nicht Iran.
Alexander der Große nahm im 4. Jahrhundert vor Christus das Achämenidenreich ein. In der Folge wechselten die Herrscher der Region oft. Am längsten bestand das Reich der Sassaniden. Ihre Dynastie reichte vom 3. Jahrhundert bis in das 7. Jahrhundert nach Christus. Sie kultivierten auch eine besondere Religion. Damals glaubten die Menschen nämlich an den Zoroastrismus. Die Religion geht wahrscheinlich zurück auf Zarathustra, einen altiranischen Priester und Gelehrten. Die Menschen glaubten an den Schöpfergott Ahura Mazda.
Ich bin deine gerechten Gedanken, gerechten Worte, gerechten Taten, die du gedacht, gesprochen und getan hast.
Auch andere Religionen wurden unter den Sassaniden geduldet, wie das Christentum oder das Judentum. Im Jahr 628 soll dann in der alten sassanidischen Hauptstadt Ktesiphon am Tigris beim König ein Brief eingegangen sein. Der Absender? Niemand Geringeres als der Prophet Mohammed. Der Legende nach soll er den persischen Großkönig dazu aufgefordert haben, sich zum Islam zu bekehren. Der aber weigerte sich. Nur wenige Jahre später, kurz nach dem Tod Mohammeds, begannen die Eroberungszüge der muslimischen Araber. Im Jahr 673 verlor die sassanidische Armee die Schlacht bei Kassadisya am Euphrat. Das liegt im heutigen Irak. Von dort aus drangen die Eroberer in den West-Iran vor, nahmen antike Städte wie Isfahan ein und ermordeten den Sassanidenkönig. Mitte des 7. Jahrhunderts wurde der heutige Iran also Teil der islamischen Welt. Die Islamisierung der Region dauerte aber Jahrhunderte. Erst nach und nach traten verschiedene Bevölkerungsgruppen zum Islam über. In einigen Provinzen, zum Beispiel in Fars, nahe des Persischen Golfes, behielten die Menschen noch bis in das 10. Jahrhundert hinein den zoroastrischen Glauben. In anderen Regionen wahrscheinlich sogar noch länger. Die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador.
Es gibt zwei Hauptströmungen im Islam. Also von heute aus betrachtet, als Mohammed den Islam predigte und verkündete, gab es natürlich noch keine dieser Strömungen. Es gab im Grunde genommen ein Einheitsverständnis des Islams, aber das ist auch einfach. Solange der Prophet lebte, konnte er ja auch Menschen sagen, wie der Islam zu verstehen ist. Tatsächlich bröckelte es schon, das einheitliche Verständnis, mit seinem Tod. Daraufhin entsprang sich ja die Frage der Nachfolge. Wer vertritt eigentlich Mohammed dann, wenn so ein Prophet stirbt und ein religiöser Führer sozusagen? Wer darf das heute machen? Und es wurden ja die sogenannten Kalifen ernannt, zum Teil auch gewählt. Man spricht vor allen Dingen in der Anfangszeit von den vier sogenannten rechtgeleiteten Kalifen, die im Grunde genommen vor allen Dingen im sunnitischen Islam ganz stark anerkannt sind. Im schiitischen Islam sind die eben nicht mehr ganz so anerkannt. Da bestreitet man mindestens die ersten drei Kalifen. Den vierten dann interessanterweise nicht mehr, denn der vierte ist Ali, Mohammeds Cousin väterlicherseits. Und der war dann vierter Kalif. Mohammed starb im Jahr 632 und ungefähr 30 Jahre später war dann Ali sozusagen als vierter Kalif dran. Und auch Ali wurde getötet. Und die Anfangsspaltung sah man im Jahr 661, als sich dann eben die Frage stellte, so, wer wird jetzt nach Ali kommen? Und ab da fing es dann an, dass Menschen sagten, also der legitime religiöse Nachfolger kann nun Blutsverwandter sein, wie Ali eben auch vorher schon war. Und die anderen, die sagten, es muss kein Blutsverwandter sein, so wie eben die ersten drei Kalifen auch schon keine Blutsverwandte waren. So, und da gab es erste Spaltungstendenzen tatsächlich. Also das Lager, die Partei Alis ergriffen. Partei Ali heißt auf Arabisch Shi'at Ali, deshalb Shi'a, die Partei Alis. Und der Rest sozusagen, es war der größere Rest, wenn man so sagen darf, der gesagt hat, also Blutsverwandt muss hier gar nicht sein. Und dieser endgültige Bruch zwischen diesen beiden Gruppen ereignete sich nach der legendären Schlacht von Kerbala, im heutigen Irak liegend, im Jahr 680 nach Christus, in der eben ein Enkel des Propheten Hussein, übrigens der Sohn von Ali, und zentrales Ergebnis war dann eben, dass ein sogenanntes Kalifat dann in Damaskus ausgerufen worden ist, das umayyadische Kalifat. Ich würde sagen, 661, 680 sind ganz zentrale Ereignisse, wenn man die Geschichte des Sunniten und Schiitentums historisch mal verstehen will. Und erst im 16. Jahrhundert wurde durch die Verdrängung der Osmanen, also durch die Safawiden-Dynastie, wenn man es genau nehmen will, in dieser 12er Schia zur Staatsreligion erhoben. Also das, was wir heute eben auch als prägende Religion im Iran kennen, das sogenannte Imamat, oder auch 12er Schia genannt, also eben der schiitische Zweig innerhalb des Islams, der etwa 15% der Muslime weltweit ausmacht. 75, 80, 85% der Muslime weltweit gehören dem sunnitischen Islam an.
Das, was heute den Staat Iran ausmacht, ist viel kleiner als das, was noch in der Antike oder im Mittelalter unter Persien verstanden wurde. Die größten Gebietsverluste erlitt Persien im 19. Jahrhundert. Und zwar zur Zeit der napoleonischen Kriege und danach. Vor allem die Briten, die ja mit ihrer East India Company schon in Indien und dem heutigen Myanmar waren, versuchten Einfluss in Persien zu gewinnen. Und auch das russische Zarenreich im Norden, das am Kaspischen Meer eine gemeinsame Grenze mit Persien hatte, wollte seinen Einfluss vergrößern. Je nach politischer Weltlage koalierten die Perser auch mit den Franzosen. Zum Beispiel 1807. Napoleons Truppen bereiteten sich gerade auf einen neuen Angriff auf Russland vor. Und im Vertrag von Finkenstein, das liegt im ehemaligen Westpreußen, schlossen Persien und Frankreich ein Abkommen, in dem sie vereinbarten: Wir vertreiben die Briten und unterstützen euch beim Angriff auf Indien. Ihr wiederum erkennt unsere Souveränitätsansprüche über Georgien an und leistet militärische Hilfe gegen Russland. Persien saß immer wieder zwischen den Stühlen. Denn im Laufe des 19. Jahrhunderts wechselten die Allianzen fast ständig. Aber Persien wurde dank dieser Politik nie kolonisiert, gewährte im Gegenzug zu militärischer Unterstützung großzügig Handelskonzessionen. Diese Konzessionen riefen regelmäßig den Unmut der persischen Händler hervor, die mit Billigwaren aus Großbritannien, Frankreich oder Russland überflutet wurden. Zum Beispiel 1828 im Frieden von Turkmanchai. Da verlor Persien Jerewan, also das heutige Armenien, Aserbaidschan und Teile Georgiens und musste an Russland 20 Millionen Rubel an Reparationen zahlen. Und noch schlimmer, russische Kaufleute durften in Persien von da an frei handeln. Zar Nikolaus I. hatte auch bestimmt, dass alle russischen Gefangenen freigelassen werden mussten. Das hatte unerwartete Konsequenzen.
Eine wütende Menge zieht am 30. Januar 1829 vor die russische Botschaft in Teheran. Die Basare, die Märkte der Stadt sind aus Protest geschlossen. Die Menschen sind empört über den erniedrigenden Friedensvertrag. Der russische Generalbevollmächtigte und Dramatiker Alexander Griboyedow, ein Freund des berühmten Schriftstellers Puschkin, will keine Kompromisse machen. Alle Menschen in Iran, die nach der neuen Grenzziehung nun russisch sind, sollen zurückkehren. Dazu gehören auch die Armenier in der Stadt. Darunter sind viele, die gegen ihren Willen in den Harems der Herrscherfamilie festgehalten werden. Die Wut der Teheraner entlädt sich, als ein armenischstämmiger Eunuch aus dem Harem des Schwiegersohns von Fat Ali Shah in die russische Botschaft flieht. Und dann auch noch zwei Armenierinnen aus dem Harem des Schahs, die hier Schutz suchen. Angeblich fallen die ersten Schüsse.
Habt ihr schon gehört? Ein Kosake hat vom Dach der Botschaft aus seinen Jungen in der Menge erschossen.
Dieses Gerücht ist vermutlich frei erfunden, aber die Menge stürmt jetzt die Botschaft. Es gibt Tote und Verletzte. Die Kosaken, Teil der russischen Garde, schießen auf die Menge und töten dabei einige der Protestierer. Die wütende Menschenmenge rächt sich und massakriert alle Menschen in der Botschaft. Auch der Generalbevollmächtigte Griboyedow kommt ums Leben. Nur ein Botschaftsangehöriger kann als Perser verkleidet entkommen.
Dieses Massaker hatte dann keine weitreichenden politischen Konsequenzen. Allerdings war es mit einer Demütigung verbunden. Denn der damalige Schah Fat Ali musste eine Gesandtschaft nach St. Petersburg zum russischen Zaren schicken, um sich zu entschuldigen. Bis Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Iran so gut wie keine industrielle Entwicklung. Ein Großteil der Bevölkerung war Nomaden, auch Kleinbauern, Handwerker und Arbeiter. Das Land setzte deshalb weiter vor allem auf Handelskonzessionen. Das ging so weit, dass 1890 zum Beispiel eine britische Gesellschaft eine Tabakkonzession erwarb und damit das Monopol hatte. Und einer der bedeutendsten Religionsführer damals, ein gewisser Haji Mirza Hassan Shirazi, erließ im Dezember 1869 eine Fatwa, also ein Rechtsgutachten auf der Grundlage der Scharia, und rief zum landesweiten Rauchboykott auf. Sogar die Frauen des Schahs rauchten dann nicht mehr. Anfang 1892 musste die Regierung die Konzession widerrufen. Allerdings fehlte dann das Geld in der Staatskasse. Und genau in diese Zeit fällt auch die Ölbohrkonzession von William Knox Darcy aus dem Jahr 1901. Mit dem Ölboom zu Beginn des 20. Jahrhunderts standen auch in Iran die Zeichen auf Revolution. Es war nicht die letzte in der Geschichte, wie wir ja schon gehört haben. Trotz der sprudelnden Ölquellen profitierten vor allem die Briten vom schwarzen Gold. Iran bekam nur einen geringen Teil des Gewinns davon ab. Auch die weltpolitische Lage änderte sich. 1905 endete der russisch-japanische Krieg. Es kam im selben Jahr zur russischen Revolution von 1905. Und die Wirtschaft in Persien lag am Boden, weil dadurch die Importe aus Russland eingebrochen waren, keine Zölle mehr eingenommen werden konnten und die Preise im Land stiegen. Die Menschen protestierten gegen die anhaltende Wirtschaftskrise und sie forderten zum ersten Mal in der Geschichte politische Teilhabe und kritisierten die Macht des Schahs. Der damalige Schah Muzaffaruddin aus der Qajaren-Dynastie, die schon seit dem 18. Jahrhundert in Iran herrschte, gab dem Druck der Massen nach und unterzeichnete am 5. August 1906 eine Anordnung, wonach eine Nationalversammlung einberufen werden sollte. Diese Zeit ist als konstitutionelle Revolution in die iranische Geschichte eingegangen. Die Majlis, also die iranische Nationalversammlung, trat im Oktober 1906 zum ersten Mal zusammen und setzte sich daran, eine Verfassung auszuarbeiten. Die erste in der iranischen Geschichte. Interessant ist, dass diese Verfassung bis 1979 praktisch in Kraft blieb. Darin wird unter anderem das Schiitentum zur Staatsreligion erklärt und die Scharia als Gesetz anerkannt. In dieser Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, stieg auch ein Mann auf, der eine neue Herrscherdynastie begründen sollte. Reza Khan, der sich später Reza Shah Pahlavi nannte. Schon 1923 wurde der Mann aus einfachen Verhältnissen Premierminister. Als dann im Oktober 1925 das iranische Parlament beschloss, die damals herrschende Qajaren-Dynastie wegen Unfähigkeit abzusetzen, wurde Reza Khan Schah von Persien und damit neuer Herrscher. Er setzte auf eine Modernisierung von Armee, Infrastruktur und Bildung. Auf der anderen Seite errichtete er eine Autokratie, in der jegliche Kritik an der Regierungsführung sanktioniert wurde. Interessant ist, dass er 1935 dann die Bezeichnung Iran als offiziellen Namen einführte und auch eine Art Programm der Verwestlichung betrieb, aus einem großen Vorbild Kemal Atatürk in der Türkei. Er gründete nicht nur viele Schulen und die erste Hochschule in Teheran 1935, sondern auch viele Mädchenschulen. Und auch sein Sohn Mohammad sollte Geschichte schreiben. Er trat im September 1941 die Nachfolge an, führte das Land aber genauso autokratisch wie schon sein Vater. Oppositionsparteien wurden verboten. Der iranische Geheimdienst SAVAK wurde mit Hilfe des CIA und des israelischen Geheimdienstes Mossad 1957 gegründet. Er half mit, jede Kritik an der Politik des Schahs zu unterdrücken. Oft mit brutalen Mitteln. Irgendwann hatten die Menschen dann genug. 1963 predigte ein gewisser Ruhollah Mousavi Khomeini, damals kaum bekannt, gegen das Regime des Schahs. Er kritisierte öffentlich, dass der Schah die Armen vernachlässige, Öl an Israel verkaufe und sich den USA unterordne. Bei einer dieser Predigten stürmten Truppen und Geheimagenten die Koranschule, in der Khomeini gegen das Regime wetterte, und töteten mehrere Studenten. Danach kam es in vielen Städten zu Massenprotesten. Diese Proteste endeten erst, als Khomeini 1964, mittlerweile Ayatollah, des Landes verwiesen wurde und über die Türkei und den Irak schließlich nach Paris ins Exil ging. Vor allem in den 1970er Jahren boomte dann die iranische Wirtschaft. Nach dem Yom Kippur-Krieg 1973, als Ägypten, Syrien und weitere arabische Staaten Israel angriffen, vervielfachte sich auf dem Weltmarkt der Ölpreis. In den westlichen Staaten kam es zur Ölpreiskrise. Benzin und Diesel wurden an den Tankstellen knapp. Es gab in Deutschland autofreie Sonntage, um Treibstoff zu sparen. In Iran steckte der Schah die Petrodollars allerdings lieber in den Kauf von Panzern oder sinnlose Staudammprojekte, als die Wirtschaft zu stützen. Die Inflation nahm zu. Mieten und Lebensmittelpreise stiegen. Der iranische Geheimdienst griff immer härter durch. Während des Ramadan im August 1978 begannen die Menschen in Teheran und anderen Städten auf die Straße zu gehen. Anfang September 1978 kam es zu Massenprotesten.
Umgestürzte Autos, niedergewalzte Barrikaden, brennende Gebäude, Rauchschwaden. Das war heute das Bild in vielen Straßen der 5-Millionen-Stadt Teheran am ersten Tag des Kriegsrechts. Schah-Gegner versuchten sich gegen die Soldaten zu stemmen, sie schossen. Nach offiziellen Berichten starben 58 Menschen und 208 wurden verletzt. Augenzeugen gaben jedoch eine andere Darstellung. Es seien 250 Menschen in Teheran erschossen worden, sagten sie. Es wurde sogar von 300 bis 400 Toten gesprochen. Auf dem Weg zur großen Zivilisation, die der Schah in seinem 35-Millionen-Volk zusammen mit Freiheiten, die in westlichen Demokratien versprochen hat, liegt auf jeden Fall erst einmal eine neue Phase der Repression.
Als ich den Kaiser vor einem Vierteljahr in seinem Palast in Teheran nach der Stärke der Aufrührer fragte, versuchte er immer noch zu vertuschen.
What are these people? How many are they?
Was sind denn das für Leute und wie viele sind es? Die können die Sicherheit des Staates nicht bedrohen.
Aber genau das ist passiert. Der Schah, mittlerweile schwer krebskrank, verließ am 16. Januar Iran und ging ins Exil in die USA. Und schon am 1. Februar landete Ayatollah Khomeini in einer Air France-Maschine auf dem Teheraner Flugplatz und wurde von den Massen begeistert empfangen. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Arash Azizi, Historiker und Politikwissenschaftler aus New York. Hallo Arash, schön, dass du hier bist.
Hello, it's great to be with you.
Bevor wir ausführlicher über die iranische Revolution von 1979 sprechen, würde ich gerne mal noch zurück in die Geschichte gehen. Und zwar in die Zeit während des Zweiten Weltkriegs. 1941 sind britische und sowjetische Truppen in Iran einmarschiert. Warum?
Sie marschierten in den Iran ein, weil die iranische Regierung unter Reza Shah Pahlavi zu dieser Zeit neutral war. Sie unterhielt Beziehungen sowohl zu Nazi-Deutschland als auch zu den Alliierten. Der Iran war damals ein Nachbarland der Sowjetunion. Und für die Alliierten war es sehr wichtig, dass Iran mithelfen könnte, an der Seite der Sowjetunion, um Nazi-Deutschland zu besiegen. Der Iran spielte, offen gesagt, oft eine wichtige und unterschätzte Rolle. Das Land war zum Beispiel auch ein wichtiger Zufluchtsort für viele Überlebende des Holocausts. Und er war so etwas wie eine Brücke zum Sieg. Die Alliierten nutzten den Iran, um der Roten Armee die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchten, um schließlich Nazi-Deutschland zu besiegen.
Wie können wir uns den Iran als Land in dieser Zeit vorstellen?
It was an authoritarian under Reza Shah. He comes to power in 1921 in a coup, and by 1925 he overthrows the Qajar dynasty.
Es war ein autoritäres Land unter Reza Shah. Er kam 1921 durch einen Staatsstreich an die Macht und löste 1925 die Qajaren ab, die den Iran seit dem späten 18. Jahrhundert regierten. Er errichtete dann seine eigene Herrschaft und wurde zu einer Art Gründungsvater. In Iran gilt er für viele Menschen als derjenige, der die ersten modernen staatlichen Institutionen geschaffen hat. Sein Vorbild war Mustafa Atatürk, damals Präsident der Türkei. Die Türkei war Iran damals in vielem voraus. Reza Shah wollte auch eine Republik, merkt aber, dass das bei vielen nicht gut ankommt.
Dynasty, so it was a very authoritarian space, but also one that had built the first, you know, beginnings of the modern state in Iran in many ways.
Stattdessen baut er eine neue Dynastie auf. Er war sehr autoritär, aber Iran zeigte auch erste Züge eines modernen Staates. Es gab schon seit 1906 ein Parlament, aber es gab noch keine freien Wahlen. Das war dann von 1941 bis 1953 der Fall. Das Land öffnet sich. Es gab die neue Kommunistische Partei des Iran, die 1941 gegründet und zur größten politischen Partei in der iranischen Geschichte wurde. Zum ersten Mal waren Frauen in großer Zahl am politischen Leben beteiligt. Religiöse Minderheiten, Juden und Christen und andere, nahmen in signifikanter Weise am politischen Leben teil. Mit der Invasion der Alliierten 1941 begann also wirklich eine sehr bedeutende Periode in der iranischen Geschichte und beendete die autoritäre Ära unter Reza Shah.
So the invasion really opens up a very significant period in Iran history and ends the authoritarian era under Reza Shah.
1941 trat dann ja sein Sohn Mohammad, den wir auch unter dem Namen Shah Reza Pahlavi kennen, die Nachfolge an. Und unter seiner Herrschaft kam es dann 1953 zu einem Putsch. Und das hat auch mit dem iranischen Öl zu tun. Was ist passiert?
The shortest story of what happened in this coup is pretty simple. The British Empire relied on its access to Iranian oil.
Die kurze Geschichte dieses Putsches ist ziemlich einfach. Das britische Empire, Großbritannien, war auf iranisches Öl angewiesen. Sie hatten praktisch die Kontrolle über das Öl. Für den Iran war das ein sehr schlechtes Geschäft. Jetzt sind wir in der Nachkriegszeit. Überall, auch im Iran, gab es nationalistische Bewegungen. Und es gab eine Bewegung, die wollte, dass der Iran über sein Ölreichtum selbst verfügen kann. Also machte Premierminister Mohammad Mossadegh die Verstaatlichung des Öls zu seiner Aufgabe. Er wurde dafür als Held gefeiert. Er wurde von den Kommunisten und einer sehr großen progressiven Koalition unterstützt. Die Briten fanden das gar nicht gut und verschworen sich mit den reaktionären Elementen im Land, um Mossadegh zu stürzen. Im August 1953 gelang es ihnen, auch die CIA dazu zu bringen, ihren Plan zu unterstützen. In vielerlei Hinsicht waren die Briten federführend, aber der britische Geheimdienst MI6 und die US-amerikanische CIA halfen dabei, die demokratisch gewählte Regierung des Iran zu stürzen. Es war die letzte demokratisch gewählte Regierung im Land bis heute. Und die CIA hat sich zu ihrer Rolle im Putsch bekannt, ebenso wie mehrere amerikanische Präsidenten in späteren Jahren. Barack Obama, Madeleine Albright, die Außenministerin unter Bill Clinton und die CIA selbst natürlich.
Barack Obama has done it. Madeleine Albright, Secretary of State under Bill Clinton, did it. And the CIA itself.
Wir haben vorhin ja schon mal kurz gehört, wie es zur Revolution in Iran kam, als der Schah gestürzt wurde. Kannst du noch mal kurz einordnen, warum das ausgerechnet Ende der 1970er Jahre passiert ist?
First of all, what happened was that Iran had experienced economic growth.
Erst einmal gab es zwar im Iran eine wirtschaftliche Modernisierung, aber es gab keine politische Modernisierung, wenn man so will. Es gab eine neue Mittelschicht, die jetzt Geld hatte, um zum Beispiel nach Europa zu reisen. Die Menschen waren aber politisch überhaupt nicht beteiligt, also protestierten sie dagegen. Man sollte sich daran erinnern, dass der Schah nicht nur dieser Mittelschicht keine politische Teilhabe ermöglichte, sondern dass auch das Parlament vollkommen bedeutungslos war. Im letzten Jahr seiner Herrschaft hat der Schah alle Parteien verboten und es gab nur noch eine Regierungspartei. Und die andere Sache war, dass es in dieser Zeit überall Revolutionen gab. Auch in Deutschland zum Beispiel. Es war ja die Zeit von Baader-Meinhof. Es gab damals diese große Anti-Schah-Demonstration in Berlin. Und dann kam natürlich hinzu, dass der Schah krebskrank war. Und es war auch wirklich bemerkenswert, wie schnell er geflohen ist. Ähnlich wie 1953, als es zum Putsch in Iran kam und er über Bagdad nach Italien floh und erst 3 Tage später zurückkam, als der Putsch erfolgreich niedergeschlagen worden war. Und wenn du einen Führer hast, der bei den ersten Anzeichen von Massendemonstrationen flieht, ist es viel einfacher, ihn zu stürzen.
Aber man muss sagen, es war ja am Ende keine demokratische Revolution, sondern eine religiöse. Welche Rolle spielte denn die Religion in der Zeit?
So the role of the religion matters primarily because Ayatollah Khomeini becomes this excellent political leader who is able to use his religious station to unite a very large number of people because he doesn't appear partisan.
Die Rolle der Religion ist vor allem deshalb wichtig, weil Ayatollah Khomeini ein hervorragender politischer Führer war, der seine religiöse Stellung nutzen konnte, um eine große Anzahl von Menschen zu vereinen, weil er nicht parteiisch erschien. Er wirkte etwa so wie ein Papst, der beschließt, eine politische Partei zu leiten. Er war eine wirklich wichtige religiöse Autorität, weil er nicht nur ein einfacher Religionsgelehrter war, sondern er war ja ein Groß-Ayatollah. Deshalb wurde er von vielen Menschen unterstützt. Und wer würde sich nicht eine unparteiische religiöse Figur wünschen, die die Menschen vereinen kann? Wohlgemerkt, es gab in der Weltgeschichte kein einziges Beispiel für eine islamische Republik. Das klang damals nicht unbedingt nach einer schrecklichen Idee. Wissen Sie, Michel Foucault, der französische Philosoph, reiste in den Iran und war von Khomeini völlig überzeugt. Und viele Menschen fielen leider darauf herein. Und sie glaubten natürlich auch nicht, dass Khomeini der eigentliche politische Führer sein würde. Das ist die andere Sache. Viele Menschen unterstützten ihn, aber viele sahen in ihm auch nur diesen alten, über 80-jährigen Mullah, der nicht das eigentliche Staatsoberhaupt sein würde. Ich meine, wenn man die Leute 1977 oder 1978 gefragt hätte, dann hätten sie das nicht kommen sehen. Aber am Ende ist genau das passiert. Und seit ein paar Generationen sind es wirklich ein Haufen Kleriker, die hier das Sagen haben.
Seen it coming, and yet that's precisely what happens. And for at least a couple of generations, it's really a bunch of clerics who are in charge.
Was haben sich denn die Menschen Ende der 1970er Jahre für einen Staat gewünscht?
The Shah is overthrown. The Shah flees the country in January 1979. He gives things to his prime minister Bakhtiar.
Der Schah wurde gestürzt und floh im Januar 1979 aus dem Land. Er überließ die Dinge seinem Premierminister Bakhtiar. Aber die Revolutionäre waren erfolgreich. Es gelang ihnen am 11. Februar 1979, das Regime zu stürzen. Und Ayatollah Khomeini kehrte 10 Tage vorher in den Iran zurück. Er wurde der neue Führer. Khomeini hatte also jetzt das Sagen und wusste, dass die Menschen alles, was er sagte, unterstützen würden, weil er ein äußerst beliebter Führer war. Im April 1979 wurde dann ein Referendum abgehalten, nur ein paar Monate später. Übrigens war nicht jeder von der Idee begeistert, das Land Islamische Republik zu nennen.
Yeah, so they do a referendum in April of 1979. This is just a couple of months later. And by the way, not everybody is crazy with the idea of calling it Islamic Republic initially.
Es war nicht klar, was das bedeutet. Einige Leute schlugen vor, es eine demokratische Islamische Republik zu nennen. Aber Ayatollah Khomeini nannte es eine Islamische Republik. Nicht ein Wort weniger, nicht ein Wort mehr. Und wir hätten da schon ein wenig alarmiert sein müssen. Aber es war zunächst nicht klar, was eine islamische Republik eigentlich ist. Also ja, natürlich, 98% der Menschen stimmten dafür. Da war auch ein bisschen Betrug dabei. Aber trotzdem gibt es keinen Zweifel daran, dass die Mehrheit der Menschen das wollten. Für Khomeini war klar, was er sich für ein Land vorstellte. Für die Menschen im Iran aber war es ein Sprung ins Ungewisse. Sie wussten, dass sie den Schah nicht wollten. Sie wollten keine Diktatur. Sie wollten eine Revolution. Sie wollten alles neu gestalten. Sie wollten Gerechtigkeit, all diese abstrakten Dinge. Aber sie dachten damals nicht über politische Fragen nach, wie zum Beispiel die Höhe der Steuern oder die Art der Regierung, die sie haben werden.
All these abstract things, but they're not thinking about political questions, as in, you know, how much taxes are going to be or what kind of a representation we're going to have.
Ja, das heißt also, es konnte damals niemand so richtig absehen, wie sich der Iran entwickeln wird. Arash, dir auf jeden Fall vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Okay, fantastic. Thank you so much.
Wie sich die Islamische Republik seither entwickelt hat, hat viele in Iran böse überrascht. Aus dem einst modernen Staat wurde ein Land, in dem die Scharia, also das islamische Gesetz, herrschte. Das Tragen des Chador, also des langen schwarzen Umhangs, der Kopf und Körper verhüllt, wurde Pflicht. Die neu gegründete islamische Religionspolizei griff in das Leben fast aller Iraner und Iranerinnen ein. Im Jahr 2005 wurde sogar eigens noch eine Sittenpolizei gegründet, um die strengen Kleidervorschriften zu überwachen. Für ein Glas Wein, einen falsch sitzenden Chador, den Besitz unislamischer Produkte wie einer Barbiepuppe konnte man festgenommen oder sogar erschossen werden. Vor allem die Frauen waren und sind davon betroffen. Es gab immer wieder Proteste gegen die Unterdrückung der Frauen. 2019 übergoss sich Sahar Khodayari vor Gericht mit einer brennenden Flüssigkeit. Sie war angeklagt, weil sie als Mann verkleidet ein Spiel ihrer Lieblingsfußballmannschaft im Stadion sehen wollte. Im Jahr 2022 kam es in Iran dann zu Massenprotesten. Die Selbstverbrennung war für viele Frauen in der Vergangenheit die letzte Möglichkeit, um gegen die Missstände im Land ihre Stimme zu erheben. Auslöser war der Tod von Shina Mahsa Amini. Sie starb am 16. September 2022 in Polizeigewahrsam. Die Sittenpolizei hatte sie verhaftet, weil ihr Kopftuch angeblich zu locker saß. Ihr Tod löste im Land und international Proteste aus, die Iran seit 1978 so nicht mehr gesehen hatte. Nach der Beerdigung von Shina Mahsa Amini am 17. September 2022 entlud sich die jahrzehntelange aufgestaute Wut. Schon auf der Beerdigung legten Frauen aus Solidarität ihre Kopftücher ab. Die Demonstrationen weiteten sich auf alle Teile des Landes aus. Bald ging es nicht mehr nur um die Kopftuchfrage. Die Menschen forderten einen Regimewechsel. Der Slogan Zan Zendegi Azadi, Frau, Leben, Freiheit, ging um die Welt. Überall solidarisierten sich Menschen mit den Demonstranten.
Baraye, ein Lied für die Freiheit. Hymne des Protests. Sie singen es im Iran und in Berlin. 80.000 sind gekommen, angereist aus ganz Europa.
Der Sänger Shervin Hajipur hat das Lied Baraye am 28. September 2022 auf seinem Instagram-Account gepostet. Schon zwei Tage später hatte das Lied mehr als 40 Millionen Klicks. Es wurde zum Protestsong der Menschen, die in Iran und anderen Teilen der Welt auf die Straße gingen. Shervin Hajipur wurde für das Lied später mit einem Grammy ausgezeichnet. Das iranische Regime hat ihn festgenommen und gefoltert. Mittlerweile ist von den Protesten im Iran und von Baraye allerdings nicht mehr so viel zu hören. Wie es um die Frauenbewegung im Iran generell steht und wie stabil das politische Regime tatsächlich noch ist, darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin und Autorin Gilda Sahebi. Sie ist in Iran geboren und lebt heute in Deutschland. Gilda, hallo, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Mirko, hi.
Frau, Leben, Freiheit. Das war die Parole 2022 der Proteste, der feministischen Proteste im Iran, die sich aber schnell auch ausgeweitet haben. Und zwei Jahre ist das inzwischen her. Heute hört man kaum noch was davon. Sind die Proteste komplett abgeebbt? Ist das vorbei, diese Stimmung?
Also man hört kaum noch was, weil tatsächlich deutsche Medien sowieso sehr wenig über den Iran berichten und dann meistens so im geopolitischen, weltpolitischen Kontext weniger ins Land reinschauen. Das gibt es tatsächlich nur sehr selten und so ein paar Schlaglichter. Die Proteste von damals gab es ja drei Monate etwa jeden Tag Straßenproteste, die gibt es nicht mehr. Die gibt es schon seit Anfang 2023 nicht mehr. Und das liegt ganz einfach daran, das Regime hat sozusagen die ganze Städtestruktur umverändert. Das heißt, die sind mit Truppen überall, damit sie innerhalb von wenigen Minuten jeglichen Protest, der aufflammen könnte, niederschlagen können. Das heißt, es wäre einfach absolut lebensgefährlich, jetzt auf den Straßen zu protestieren.
Aber die Frage ist natürlich, hat es denn im Iran was bewegt? Haben diese Proteste irgendeine Veränderung herbeigeführt?
Sehr viele Veränderungen, würde ich sagen. Also einmal, wenn man von sichtbaren Veränderungen spricht, also ein Freund von mir war jetzt gerade zwei Monate im Iran, der lebt eigentlich in Europa, hat seine Familie besucht und ist wirklich auch im ganzen Land rumgereist und ich habe ihn natürlich ausgefragt. Und er hat erzählt, dass an eigentlich allen Orten sehr viele Frauen ihre Kopftücher nicht tragen und Männer im Sommer auch ganz viel in Shorts herumlaufen, was ja auch verboten ist. Und das mit den Kopftüchern ist ganz besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, was dieses Regime alles probiert hat, um das zu verändern. Also die haben eine Gesetzesverschärfung nach der anderen, was das Nichttragen von Kopftüchern angeht, durchgebracht. Gehen mit absoluter Gewalt und Härte gegen Frauen vor, die das Kopftuch nicht tragen, von Auto wegnehmen, Bankkonten sperren, Ausreisesperren, Gefängnis, also wirklich alles. Und trotzdem tragen so viele Frauen ihre Kopftücher nicht weiter. Und ich glaube, es ist sehr schwer, wenn man mal ein Stückchen Freiheit von etwas erlebt hat, da wieder zurückzugehen. Und ich glaube, dass das Regime das auch überhaupt nicht mehr schaffen wird. Mir hat der Freund sogar erzählt, dass Frauen teilweise richtig frech sind, wenn irgendwie SittenwächterInnen sie auffordern, ihre Kopftücher anzuziehen. Er meinte, er war einmal in Shiraz mit einer Freundin unterwegs und da hat also eine Sittenwächterin gesagt, wo ist denn dein Kopftuch? Und er hat sie geantwortet, ach, ich weiß nicht, gerade war es noch hier, vielleicht hat der Wind es weggeweht. Also die gehen an den äußersten Rand dessen, was möglich ist, glaube ich. Was sich auch verändert hat, ist, dass dieser Graben zwischen Regime und Menschen so groß geworden ist, dass der absolut nicht mehr überbrückbar sein wird, jemals. Also es war vorher schon so, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen das Regime war. Aber das Ausmaß an Gewalt, was das Regime ausgeübt hat in den letzten zwei Jahren, ist so unvorstellbar groß gewesen, dass die Menschen das nie vergessen werden. Die haben ihre Kinder getötet auf den Straßen, vergewaltigt, gefoltert, auch Kinder und Jugendliche, hat Amnesty den Report rausgegeben. Und das vergessen Menschen nicht. Und es gibt absolut kein Zurück. Dieses Regime wird die Menschen nie wieder für sich gewinnen können.
Allerdings gibt es dann schon Versuche der staatlichen Obrigkeit, alles wieder auf Anfang zu drehen sozusagen. Gibt es denn sowas wie ein öffentliches und ein nicht öffentliches Leben, speziell für Frauen? Denn die müssen ja in ständiger Furcht leben, dass ihnen irgendwas passiert, wenn sie sich nicht an die Regeln halten.
Diese Trennung zwischen privat und öffentlich ist sowieso was sehr Charakteristisches für den Iran. Das war schon immer so und ist tatsächlich nochmal stärker geworden. Aber das war schon immer im Iran so. Als ich das letzte Mal 98 dort war, ist mir das als 14-Jährige schon krass aufgefallen. Weil in den vier Wänden sozusagen, und ganz häufig haben die Leute ja noch irgendwie hohe Mauern vor dem Garten, damit niemand reingucken kann, da wird ganz normal in Anführungsstrichen gelebt. Da trinkt man auch Alkohol, da feiert man, da tanzt man, da singt man. Alles, was Menschen zu Menschen macht sozusagen, wird dort gelebt. Und außerhalb ist es ein ganz, ganz, ganz anderes Leben. Also da guckt man auch irgendwie westliches Fernsehen, Exilfernsehen, diese ganzen sozialen Medien, die eigentlich gesperrt sind im Iran. Das wird alles konsumiert, da wird überall sich ausgetauscht, Instagram, X und so weiter und so fort, Facebook. Mir hat dieser Freund auch erzählt zum Beispiel, dass also eher so im Norden Teherans, das ist eher so eine reiche Gegend, die sich sowieso eher lockerer nimmt, weil die sich das leisten können auch, aber dass Leute sogar Alkohol, und Alkohol ist strikt verboten im Iran, dass sie das in so Flaschen mitbringen und sich dann in den Bars oder Cafés in ihre Drinks reinschütten. Also die sind da schon sehr gewieft darin, wirklich auch so viel Freiheit, wie sie irgendwie können, zu leben. Und hinter den Mauern ist es, also es ist ein riesiger Unterschied.
Was ich mich frage ist, woher kommt eigentlich dieses Bild von Frauen, das im Iran öffentlich propagiert wird? Welches Bild von Frauen haben denn die Religionsführer im Iran?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Also das Bild von Frauen wird in der Islamischen Republik natürlich religiös begründet. Das ist quasi die Grundlage und damit begründen und rationalisieren sie alles, was sie tun. Jegliche Gewalt gegen Frauen, die strukturelle und systematische Unterdrückung von Frauen in den Gesetzen, in den Strukturen, überall. Also es ist ein bisschen paradox, weil Frauen halten ja auch die Wirtschaft im Iran aufrecht. Die machen ja diese ganzen Berufe, alles, was es gibt. Die dürfen sogar PolitikerInnen werden. Theoretisch gibt es auch ein paar, aber hat nicht wirklich eine Bedeutung. Aber die sind Teil der Workforce sozusagen. Und das ist auch der Grund, warum die Islamische Republik immer noch das Bild einer modernen Gesellschaft ständig zeichnen will. Und der Außenminister, der frühere, der auch gestorben ist beim Hubschrauberabschuss, hat beim CNN gesagt, wir sind Nummer eins bei der Gleichberechtigung von Frauen auf der Welt und so. Also dieses Bild ist ihnen sehr wichtig und da führen sie natürlich auch immer diese Frauen an. Gleichzeitig ist natürlich Sexismus systematisch in den Strukturen drin. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie weit verbreitet Sexismus in einem Land ist, wo es strukturell gesetzlich verankert ist. Das heißt, in einem Staat, wo das staatliche Politik ist, Antifeminismus, Sexismus, Frauenfeindlichkeit, ist es natürlich sehr, sehr schwer als Frau bei Scheidungen. Die Kinder gehen erstmal grundsätzlich zum Vater. Man hat ganz, ganz eingeschränkte Rechte im Vergleich zu Männern. Dann natürlich das ganze Thema Öffentlichkeit. Sie dürfen nicht singen, sie dürfen nicht tanzen und all das. Ein Frauenbild, was komplett menschenfeindlich ist.
Frauen werden im Iran unterdrückt, das hast du gerade sehr eindrücklich beschrieben, aber Frauen sind nicht die einzige, ich sag mal, gesellschaftliche Gruppe, die unterdrückt wird im Iran. Bei Mahsa Amini kamen ja sogar zwei Dinge zusammen. Einerseits ist sie eine Frau, andererseits ist sie Kurdin gewesen. Warum passiert das im Iran?
Sie war auch Sunnitin, also das ist auch nochmal so eine Gruppe von einer religiösen Minderheit, ethnischen Minderheit, die unterdrückt wird. Also der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Es gibt viele Ethnien, die in diesem Land leben. Das sind Kurden, Araber, Sunniten, also es gibt Schiiten, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ethnien. Und es macht dieses Land auch aus. Das ist was sehr, sehr Besonderes. Das ist ja eine unglaubliche Vielfalt an Traditionen, an Kulturen, die da miteinander leben. Und ein fundamentalistischer Staat, also jegliche Art von Extremismus, ob Islamismus, Rechtsextremismus, was es alles gibt, die braucht natürlich immer Feindbilder. Anders kann sie nicht regieren, anders kann sie nicht existieren. Und eins dieser Projektionsflächen sind Frauen, über die haben wir gerade gesprochen, und dann eben diese ethnischen Minderheiten. Ein zutiefst rassistisches System besteht da. diese ganzen ethnischen Minderheiten, da herrscht eine strukturelle Armut, Unterdrückung. Die Hinrichtungszahlen sind bei diesen Minderheiten noch höher als in der gesamten Gesellschaft. Ein Kurde, der damals während der Proteste erschossen wurde, Shahriar Mohammadi, dieser Fall wurde so bekannt, weil es ein Bild damals gab, was durch soziale Netzwerke gegangen ist, wo die Leiche von Shahriar Mohammadi, der war Ende 20, überdeckt mit einer Decke und sein Bruder wacht über diese Leiche zu Hause im Zimmer, weil er Angst hat, dass sie weggenommen wird. Weil das macht das Regime. Das nimmt die Leichen weg, damit nicht beerdigt werden kann, damit nicht noch mehr Aufruhr ist und Aufmerksamkeit. Und dann hat der Bruder Milad Mohammadi, hat nach dem Tod des Bruders, hat ein Video aufgezeichnet, was unfassbar stark war, was wirklich mich zu Tränen gerührt hat damals, weil er gesagt hat, gerade seinen Bruder verloren, man sieht es glänzen in seinen Augen. Und trotzdem hat er gesagt, ich bin stolz auf meinen Bruder, er ist für Frauenfreiheit gestorben und wir sind alle Iran.
Du hast schon darauf hingewiesen, dass die Mehrheit gegen das Regime steht und die Proteste haben gezeigt, was möglich ist im Land. Trotzdem hält sich das Regime. Mal in die Zukunft geblickt, kann es sein, dass es wieder zu einer Revolution kommt im Iran, diesmal mit einem besseren Ausgang für die Menschen als bei der letzten iranischen Revolution?
Das ist eine sehr gute Frage und die kann ich natürlich nicht beantworten. Also eine junge Lehrerin aus Teheran, ich habe ihr diese Frage gestellt und sie hat gesagt, dass sie glaubt, dass das Regime im letzten Atemzug ist seines Lebens, aber sie weiß nicht, wie lange dieser Atemzug dauert. Und ich glaube, dass es das sehr, sehr gut zusammenfasst, weil ich glaube, die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung ist der Anfang vom Ende dieses Regimes, weil es kann nicht mehr zurück. Und gleichzeitig ist die gesamte Gewalt, die gesamte Macht, alle Waffen dieses Landes, alles Geld dieses Landes liegen in den Händen dieser Führung. Und deswegen kann sich dieser letzte Atemzug leider sehr weit ausdehnen mit sehr viel Opfern auf diesem Wege. Aber dieses Regime wird es nicht ewig geben.
Wir werden das weiter beobachten und nehmen zumindest den positiven Gedanken, den du da jetzt mit eingewoben hast, mit letzter Atemzug und schauen, wie lang dieser Atemzug noch sein wird. Herzlichen Dank für die Einblicke.
Danke dir.
Am 16. September 2024 hat die Frankfurter Bürgermeisterin Narges Eskandari-Grünberg im Norden der Stadt den Gina Massa Amini-Platz eingeweiht. Als junge Frau kämpfte Eskandari-Grünberg selbst im Iran für Frauenrechte und musste 1985 mit ihrer damals zweijährigen Tochter vor dem Regime fliehen. Es sind Iraner und Iranerinnen wie sie, die im Ausland versuchen, die Aufmerksamkeit für die Proteste und die Situation in Iran aufrechtzuerhalten. Und das war's mit dieser Folge TerraX History, der Podcast. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne per Mail auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert diese Folge im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal TerraX History. Wir freuen uns sehr über eure Gedanken zur Folge, aber auch über neue Themenvorschläge. Und bevor ich mich von euch verabschiede, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar das Zeitzeichen von den Kollegen und Kolleginnen des WDR.
Warum verschwand der genialste Atomforscher des Jahrhunderts spurlos?
Was steckt hinter dem Frankfurter Bierkrawall von 1873?
Und wie wurde eine Piratin zur mächtigsten Frau Irlands?
Geschichte. Das Zeitzeichen blickt in die Geschichte. So
wie sie ist. Königinnen, Entdecker, Künstlerinnen. Von der Antike bis heute. WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte.
In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Zu hören gibt es das WDR Zeitzeichen in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Da findet ihr auch eine Folge über die Proteste iranischer Frauen 1979 gegen den Schleierzwang. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kart. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sascha Schiemann. Redaktion im ZDF hatte Katharina Kolvenbach. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.